SRF 3.
Gute Nacht, herzlich willkommen zu Nachtwacht. Die einen, die gumpen ganz freiwillig Kopf voran ins Nichts und sie machen das, weil sie das so wollen, weil sie Spass daran haben oder aus reinstem Nervenkitzel. Und dann gibt es eben die anderen, die stürzen ins Bodenlose, weil sie vielleicht etwas ganz Schlimmes erlebt haben. Und das machen sie ja dann unfreiwillig. Und beide sind im freien Fall. Und beide Geschichten würde ich jetzt gerne hören. 0800 00 22 20 im freien Fall, das ist heute unser Thema. Und mir kommt dann immer sofort irgendwie in den Sinn, ich, die Höhenangst habe, so die Bungee-Jumper oder die, die Fallschirm springen. Was mich interessiert, was ist denn das, oder wenn man dann da jetzt aus dem Flugzeug rausgumpelt oder von einer Bergkante sich abstürzt. Was für Gefühl hat man da? Und vor allem, wie fühlt es sich dann an, wenn man die ersten paar Sekunden im freien Fall ist? Man hofft ja wahrscheinlich dann auch, dass der Fallschirm aufgeht. Also so eine Geschichte interessiert mich. Und man kann sie dann auch im übertragenen Sinn sehen, also im freien Fall dann, wenn es einem den Boden wegzieht, weil irgendetwas passiert ist. Wenn vor einem nur noch ein tiefes Loch ist und es einem runterzieht, man runtergeht und immer tiefer geht und niemand ist da, der einem dann in dem Moment auffangen tut. Auch so eine Geschichte könnt ihr mir heute erzählen. Im freien Fall 0800 00 22 20 und am Telefon haben wir jetzt Trix. Das ist Barbara.
Hallo Trix. Barbara, hoi.
Was für ein freier Fall war es denn jetzt bei dir?
Also ich habe vor 25 Jahren freiwillig mich in einen freien Fall begeben. Ich habe nämlich einen Erstabsprung gemacht, einen Fallschirm.
Jawohl.
Mit Reißleinen. Mein damaliger Freund also hat gesagt, er könnte einen Tandemsprung machen. Und ich habe gefunden, nein, ich will das alleine.
Wenn schon gar nicht allein. Jetzt kannst du mir vielleicht gleich sagen, weil mich das so brennend interessiert. Wenn man dann so beim ersten Sprung irgendwie das Loch unter sich sieht, beziehungsweise jetzt geht die Türen auf und ich muss jetzt dann gumpen, was war das für ein Gefühl für dich?
Also das war also schon extrem mulmig. Ich bin als Letzte aus dem Flieger raus und man muss sich vorstellen, also man geht auf etwa 1400-1500 Meter rauf, ist nicht so hoch wie die professionellen Fallschirmspringer. Mhm. Aber ich bin dort so gesessen und habe mich noch gehabt und gewartet, bis mir der Guide eins auf die Schulter klopft, um zu sagen, jetzt kannst du raus. Ja. Und es luftet also ganz extrem. Und ich habe dann einfach gewusst, so, du hast das angezettelt, du hast das wollen, jetzt musst du einfach gehen.
Also war es für dich so eine Mutprobe dann auch gewesen? Jetzt das?
Ja, eigentlich, ich habe das einfach, ich weiß auch nicht warum. Ich habe so Sachen, wo ich das Gefühl habe, das will ich jetzt einfach machen. Und dann ziehe ich das durch. Und wenn ich dann dort dabei bin, denke ich, oh, was hätte ich wieder geritten, dass jetzt wieder so viele Ideen bist gekommen.
Hat man dann eigentlich noch die Chance, in dem Moment, wo es einem so mulmig wird und man da unten weit unten dann den Boden sieht, zu sagen, Nein, ich gehe nicht und gehe wieder zurück. Oder ist das dann schon zu spät?
Ich denke, das wäre durchaus möglich gewesen. Wobei, das hätte mir nie eingestanden. Ja. Also, ich so, jetzt gehst du. Oder?
Dann hast du abgestossen.
Mein Freifall war eben unfreiwillig länger als den anderen Nieren. Es war eben nicht alles so wie geplant, darum ist so mein einziger Fallschirmabsprung.
Also gut, wir kommen jetzt gleich noch meine zweite Frage, die mich so brennend interessiert. Jetzt ist mir so, weil du jetzt eben gerade eine Fallschirmspringerin bist, jetzt ist mir also so rausgekumpelt und dann, was sieht man, was denkt man, was hört man?
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass es extrem eben geluftet hat. Aber nachher ist alles so schnell gegangen, dass ich nur noch Bruchteile habe gedacht. Mhm. Weil der Schirm ist eben dann nicht aufgegangen. Oder? Und dann ist gerade so ein bisschen der erste Schreck schon mal gekommen und ich konnte den Freifall gar nicht geniessen.
Also das hat geheissen, du hast an der Reißleine gezogen?
Die Reißleine bist du angemacht am Flieger. Ich musste gar nicht ziehen. Du bist einfach, wenn du rausspringst, wird es automatisch gerissen und sollte der Schirm automatisch aufgehen.
Nach wie vielen Sekunden?
Keine Ahnung mehr.
Weißt du nicht mehr?
Das weiß ich absolut nicht mehr. Das ist wirklich
Und der ist dann nicht aufgegangen?
Er ist nicht aufgegangen. Und als wir gelernt haben, wir sind damals so von der Leiter runtergekumpelt und die Theorie haben sie uns gesagt, wenn ihr rausgesprungen seid, müsst ihr sofort aufschauen, ob der Schirm richtig aufgegangen ist. Mhm. Und wenn ihr dann seht, dass er nicht richtig aufgegangen ist, dann habt ihr eine Fackel und dann müsst ihr an diesen Schnür ziehen, dann sind die etwas verliert und dann geht der Schirm automatisch auf.
Yes,
und ich springe raus, schaue rauf und sehe, ja super, nichts lernen Fackeln. Bravo!
Ja, und genau, dann bravo.
Hey, jetzt ziehst du halt hier ein bisschen an diesen Schnür und dann ist nichts passiert.
Ja. Und ist man dann mit Funk verbunden eigentlich?
Genau.
Oder ist man, ist man mit Funk verbunden?
Also sie walkie-talkie, ich kann nichts sagen, aber sie haben mir dauernd auf Französisch gesagt, die Klöpacherschüde Sécurité. Also Tricks ziehen den Notschirm, Tricks ziehen den Notschirm.
Und du hast gewusst, wo ziehen?
Das habe ich genau gewusst, weil ich habe schon die Hang wieder dran. Und dann habe ich den Schirm gezogen. Und sie haben uns erklärt, ja, der Schirm spickt vor und geht auf, füllt sich mit Luft und er ist alles wunderbar. Die können einfach nicht mehr steuern.
Mhm.
Und dann habe ich den Schirm gezogen und der Kälberschirm ist auch weder vor noch auf, noch hat er sich aufgetan, sondern mir ist der ganze Stoff, das ist schon fein eben, so Fallschirmstoff, ist mir einfach zwischen den Beinen abgefallen.
Das ist aber nicht wahr.
Und dort habe ich zuerst mal das ist echt... Und die anderen haben dann gesagt, zieh den Notschirm. Und dann bin ich zuerst habe ich so gedacht, ja, genau, also, nicht jetzt. Das war der Gedanke, keine Todesangst oder kein Lebensfilm, aber einfach wie, nicht jetzt. Und dann bin ich wirklich steinhässig geworden und habe wirklich gedacht, ihr Anlöcher, jetzt hört auf, mir zu sagen, ich soll den Notschirm ziehen, aber ich habe gezogen und der ist nicht auf.
Der ist einfach nicht aufgegangen. Du, und in dieser Zeit, oder? Also du weisst ja dann nicht, in welcher, vielleicht weisst du es, in welcher Geschwindigkeit geht man denn da oben runter vom Himmel?
Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, wie lange das es gegangen ist, bis der Notschirm der doch auf ist, sonst wäre ich jetzt nicht da.
Ja, genau.
Ich weiss nicht, was für eine Lage ich in der Luft hatte. Ich weiss nur noch das Gefühl, war für mich, wie wenn ich als kleines Kind auf dem Rittigampf war und von hinten richtig gegen vorne geschwungen. Das ist so, wo man so einschnauft. Das ist wie so. Und schon irgendwie die Angst. Aber auch der Gedanke jetzt nicht und die Wut auf die dort unten, die unten haben gesagt, ich soll den Notschirm ziehen. Und die haben mich natürlich
die haben das gesehen, nicht gesehen.
Die haben nicht gesehen, was macht die dort oben, oder?
Ja.
Und mein damaliger Freund, der war schon in der Luft gewesen, am Schirm gehangen und der dachte, was macht die?
Der kann ja dann gar nicht zu dir, weil du gehst schon mit rasendem Tempo an ihm vorbei.
Ich konnte nichts sagen und ich habe nur sie gehört. Und ich habe einfach geistesgegenwärtig irgendwie kaltblütig mir zwischen den Beinen gelenkt, habe den Fallschirmstoff aufgenommen und aufgeschossen wie wild. Plötzlich ist der Schirm auf.
Wahnsinn. Und weißt du noch, ja, das, ich weiss, also es ist ja so lange schon her, aber weißt du noch, was du dann gedacht hast, wo der Aufgang, also du hast ja gebeten wahrscheinlich darum, dass der jetzt aufgeht. Und weißt du noch, was du gedacht hast, wo du plötzlich gehangen bist?
Das weiss ich auch nicht mehr. Ich bin einfach gehangen. Und ich weiss nur noch, dass sie mir gesagt haben, nachher, ich sei noch auf einen Baum zugesteuert und habe noch Angst gehabt, ich lande jetzt, ich hänge jetzt in diesem Baum. Aber das ist dann nicht, und man kann den Notschirm auch nicht mehr steuern. Und ich weiss nur noch, wie ich gelandet bin, dass ich einfach in einen Herdöpfelsack habe. Ich konnte mir nicht mehr überlegen, wie lande ich jetzt und konzentriert, dass die abrauscht und weiss nicht was. Ich bin einfach direkt am Boden. Und dann sind alle zu rennen, und mein Freund auch. Und er hat gesagt, dass ich weiss war wie ein Leintuch. Und dort habe ich dann auch verschlottert.
Dann ist es gekommen, ja, die grosse Angst. Ja. Und bist du verletzt dann?
Absolut nicht. Also vielleicht blaue Flecken oder irgendwie, aber absolut nichts. Nein, mir ist wirklich nichts passiert. Und auch habe ich gefragt, wieso das so kaltblütig war. Und einfach nicht, ja, ich hätte können sagen, yes, das geht, du häng vor das Gesicht schlagen oder irgendetwas. Ja, warum? Ich weiss es auch nicht. Ich habe einfach, einfach reagiert, gefunden, jetzt schiesse ich mal den Stoff auf und vielleicht kommt die Luft.
Ja,
Und
du hast am Anfang gesagt, es war mein letzter Sprung, mein erster und mein letzter Sprung. Es hat dich nie mehr irgendwie gezogen.
Sie haben sich dann entschuldigt. Du hast gesagt, es sei die vorige Woche eine Schule gewesen, wo die Ausbildung gemacht hat, wo wahrscheinlich mein Schirm falsch zusammengelegt
hat. Tut man denn das nicht vorher kontrollieren?
Ja, das habe ich auch gemeint. Oder? Ich meine, sonst hätte ich ja den ganzen Reihen gehen. Sie haben mir dann einen Gutschein gegeben. Ich konnte noch mal abspringen.
Ja, super.
Und ich habe dann so mit heimgenommen und angefangen, nein, ich glaube, es ist jetzt erledigt. Mhm. Das ist irgendwie, wenn ich auch so einen Schutzengel hatte, das muss jetzt nicht noch wieder rausfordern. Ich habe gefunden, ich gehe jetzt lieber tauchen, weil dann kann ich nicht.
Jetzt. Ja, kann also, jetzt gehst du ins Wasser in dem Fall und nicht mehr in die Luft.
Unter anderem.
Ja.
Also klettern schon noch in die Luft. Höhenangst habe ich gleich nicht, aber tauchen und es ist noch andere Sportarten.
Wow, das ist eine Geschichte zum Einsteigen. Und ich habe jetzt gemeint, ich kann jetzt mal wirklich etwas über das Fall. Jetzt weiss ich, wieso dass ich das nicht mache. Nebst der Höhenangst, dass mir das nämlich auch passieren würde. Und ich würde dann in eine Hektik verfallen, oder? Also, du bist ja so
das
recht
weiß
cool
nicht.
Gewesen.
Das weiss man ja, nicht. Ja, das weiss man nicht. Also ich war dann zur Ausbildung als Anästhesiepflegefachfrau und meine Ärzte haben dann gesagt, in Zukunft schicken sie alle Schülerinnen einen Erstabsprung, weil dann sind wir sicher, wenn wir bei heissen oder heiklen Situationen, dass wir kühl bleiben und gut reagieren. Aber ja.
Trix, ich danke dir vielmals für die Geschichte, die du erzählt hast. Und pass auf beim Bergsteigen, da kann man ja tief gehen.
Genau, ja, absolut. Aber ja. Dort ist mal gesichert.
Ja, gut, aber auch dann kann man ausrutschen und dann. Ja, vielleicht hat jemand so eine Geschichte noch zu erzählen, wo beim Bergsteigen mal ausgerutscht ist.
Ja, wäre auch noch spannend.
Ja. Also, alles Gute. Weiterhin.
Merci,
und gute Schönen Zeit.
Oben.
Ciao, Trix.
Danke.
Tschüss.
Ciao, Barbara. Tschüss.
0800 00 22 20 für eure abenteuerlichen Geschichten, die ihr beim Fliegen, das ist ja dann so das schöne Gefühl zwischen Himmel und Erde, erlebt habt, bei dem Fall, aber eben auch bei einem anderen Fall, den ihr erlebt habt. Das kann jetzt irgendwie ein Berufsunfall sein, jemand, der irgendwie Dachdeckerin ist, Dachdecker, und dort beim Dachdecken runtergefallen ist und überlebt hat, aber kann erzählen, wie das passiert ist. 0800 00 22 20. Und der Heval ist am Telefon, das ist Barbara. Sali, Heval.
Hallo Barbara.
Hoi Heval. Also, jetzt kann ich dich auch fragen, was war es, was dich in einen freien Fall gebracht hat?
Ja, es ist interessant, es ist jetzt bisher alles so positiv gesehen, also so der Fall, der schöne Sprung und irgendwie, und dann vielleicht die Arbeitsunfall, das ist auch relativ trivial. Ich komme mit einem anderen Thema, ich komme mit einem emotionalen Fall. Mhm. Und zwar ist es so, dass es gerade, es ist eigentlich verknüpft mit politischen Themen, die jetzt gerade in der letzten Zeit, also vor allem mit der Nostra passieren und spezifisch jetzt eben gerade, es ist so, dass ich muss vielleicht ein bisschen weit ausholen, es ist so, dass in Syrien tobt seit 2011 ein Krieg. Mhm. Ich beobachte da und verfolge da relativ eng mit aus verschiedenen Quellen und ich bin selber gut. Das heisst, ich habe natürlich dort eine emotionale Verbindung zu dieser ganzen Geschichte.
Ja.
Und ich weiß nicht genau, wie viel du mitbekommen hast in den letzten paar Jahren, was nicht abgegangen ist, aber es war eine Achterbahn oder von Erfolg, von Kobane, der gehalten worden ist, wo der Islamische Staat angegriffen hat und die ganze Welt eigentlich auf das kleine Städtchen geschaut hat und eigentlich gehortet hat, damit wenig Leute das gehalten haben. Und das ist eigentlich eher so ein schöner Moment gewesen. Und jetzt eigentlich vor 50 Tagen war eigentlich der Angriffskrieg von der Türkei
auf Kurden, gell?
Auf Afrin gestartet hat. Und vor ein paar Tagen ist eigentlich so klar geworden, dass eigentlich der Krieg der verloren wird. Und das eigentlich, wie soll ich sagen, dass dort kein Ausweg mehr gesehen wird. Und das war für mich ein Moment, wo ich in einer wahnsinnigen Ohnmacht gesehen bin. Und dort ist für mich so ein Moment von einem Fall gesehen.
Jawohl. Darf ich jetzt hast du so wieder Oberbau gegeben und jetzt möchte ich jetzt mal reingehen. Und zwar, wann bist du da in der Schweiz geboren? Oder?
Ja.
Du bist da in der Schweiz geboren. Und du hast gesagt, irgendwie, du bist emotional, oder? Nach wie vor natürlich berührt durch das, was dort
wahnsinnig
passiert.
Wahnsinnig,
auf welchen Kanal auf welchen Kanal schaust du denn das oder kommst du das mit über? Sind das auch Telefone? Sind das?
Ja, nicht wirklich. Also es ist viel, es gibt viele so vereinzelte Aktivisten, die vor Ort sind, die verschiedene Kanäle nutzen, um ganz viele Kurznachrichten zu geben, wie zum Beispiel Twitter, Facebook. Viel Twitter natürlich, weil es einfach relativ schnell ist oder weil es relativ schnell und relativ direkte Informationen geht. Aber ganz einfach, ganz normale Zeitungsartikel von ausgewählten Medien natürlich. Also ich versuche schon möglichst unbefangen meine Informationen zusammenzutragen. Aber es ist natürlich auch gerade in diesem Konflikt wahnsinnig schwer, dass man da die Wahrheit rausbekommt oder wenn man sich selber Propaganda.
Das ist ja eh ganz schwierig, oder? Wo ist denn jetzt die Wahrheit und was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Auf welcher Seite ist man? Auf welcher Seite darf man sein und so? Also das musst du ja auch alles als Kurd jetzt schaust du das natürlich auch von deiner Seite aus an, oder?
Auf jeden Fall. Also einfach will ich natürlich auch eine gewisse. Ich meine, wie soll ich sagen, man hat ja ein gewisses Fundament an Wertvorstellungen und man schaut sich die Decke mit den Menschen, wo man verfolgt oder mit den Parteien oder den Einheiten, die da agieren. Und irgendwie, das ist natürlich immer wichtig, dass man schaut, dass die Sachen sich decken. Und ich meine, das ist jetzt in meinem Fall, ich habe ganz klar meine Positionierungen oder meine Einstufungen, da gibt es Sachen, man findet, mit denen ist ein bisschen näher oder hat man ein bisschen Verständnis, da ist ein bisschen so und so. Also man muss den Konflikt aus verschiedenen Perspektiven sehen, nicht unbedingt zum rechtfertigen zu können, aber zum zu verstehen, warum historische Sachen wie entstanden sind. Also das ist schon so klar.
Jetzt bist du ja da in der Schweiz, in der sicheren Schweiz und so, ist dann irgendwann einmal so der Dings aufgekommen, ich muss handeln, ich kann ja nicht einfach nur zuschauen, wie wir das ja alle machen.
Logisch.
Wie handelst denn du? Wie kannst du denn überhaupt da eingreifen? Meine ich jetzt nicht militärisch oder irgend so etwas. Ich meine einfach, wie kannst du dein Denken, dein Wissen, wie kannst du dort helfen? Machst du etwas Konkretes?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist zum einen, ich politisiere natürlich wahnsinnig viel. Ich tue mit vielen Menschen reden, mit Leuten, die vielleicht gar keine Ahnung haben über den Konflikt, ein bisschen Übersicht verschaffen. Natürlich aber einen ganz klassischen Aktivismus. Also ich meine, es gibt immer wieder, jetzt vor allem in dem Moment, wie zum Beispiel jetzt, wo klar geworden ist, dass Afrin fallen wird, dass die kurdische Enklave, die Selbstverwaltung steht, fallen wird. Das heisst, es gibt eine Demo und dann geht man an die Demonstration und versucht natürlich einfach auch Symbolcharakter, dass man da hingeht und durch die Straße läuft und vielleicht Flugzeuge verteilt einfach und zeigt, dass man eigentlich.
Also Solidarität und Loyalität gegenüber denen, aber nicht vor Ort, sondern wirklich dann da in der Schweiz.
Ja, klar. Es gibt natürlich auch ganz viele Spendenaktionen, Hilfsgüter. Ja. Das sind viele Sachen mit auch beteiligt.
Und wenn du jetzt sagst, oder, auf unser Thema zurückkommen, im freien Fall, was heisst denn das jetzt für dich? Also irgendwie, in welchem freien Fall bist du jetzt? Kannst du das irgendwie noch schildern, klar, was das mit dir macht?
Ja, es ist, also ich habe es eigentlich erst über mehrere Tage hinweg gemerkt. Also ich habe einfach gemerkt, mir geht es nicht mehr gut. Irgendetwas ist nicht gut bei mir. Ich bin abgelenkt. Es ist immer so ein omnipräsentes Thema vor mir. Also ich bin am Arbeiten und schaue irgendwie auf den Bildschirm und merke, ich bin gereizt. Irgendetwas stimmt nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist, seit ich diese Sachen mitbekomme, dass etwas passiert. Und es ist die Ohnmacht, die den Fall auslöst. Und die Ohnmacht, dass man eigentlich da sitzt und Ungerechtigkeit passiert. Oder grosse Ungerechtigkeit. Und das ist das, was eigentlich das Gefühl vom Fall, oder? Also, respektive Bodenlosigkeit, oder? Kein Halt können haben, oder? Man sitzt hier in der Schweiz und
das kann man jetzt auf andere Sachen ja auch ausdehnen, oder? Also man kann zuschauen und man kann eigentlich nicht handeln, wenn man nicht irgendwie ins Flugzeug geht und findet, doch, ich gehe jetzt dort hin. Also wenn man jetzt an Flüchtlinge denkt und irgendwo helfen ist, jetzt kann man ja irgendwie, eben, du sagst, das Bodenlose, oder? Also es ist das Bodenlose, wo man so dann drin hineingeht und man weiss eigentlich nicht, wie man da wieder daraus rauskommen kann, weil das ja eigentlich alles, ein Krieg ist ja immer etwas Hoffnungsloses, oder?
Also,
da wird Leben zerstört und wie kommst du denn? Also, du hast ja einen gesagt, eben Aktivismus und du hast Menschen, die gleich denken wie dich. Also dort kannst du Halt finden. Dann, dass das Stürzen, also, dass das Stürzen nicht so.
Man tauscht sich aus, man macht sich Hoffnung, oder? Man, Man tut sich gegenseitig Nachrichten hin und her schicken, irgendwelche Sachen, Bilder, hoffnungsvolle Sachen, wo man irgendwo liest oder macht. Oder irgendwie. Man hofft halt immer auf irgendetwas. Man hofft halt auf irgendeine Meldung, dass es irgendwie heisst, hey, es hat jetzt doch abgenommen, die Luftschläge haben abgenommen. Oder irgendwie, es gibt doch einen Fluchtkorridor. Irgendwie so etwas. Oder wartet man, dass irgendwie. Dass man irgendwo kann sich festhalten oder eine Hoffnung, einen Lichtblick, wo man kann sagen, doch, es gibt jetzt einen Weg.
Also das ist etwas, wo du aufwachst damit und etwas, wo du eigentlich wieder ins Bett gehst, weil du dann auch dich natürlich vollsaugst mit all dem, wie du das ja geschildert hast, oder? Du willst alles wissen.
Man kann es ja nicht los, Also ich kann nicht einfach ich habe mir schon gedacht, darf mal einen Tag
mal keine Medien
konsumieren. Aber es geht nicht.
Geht überhaupt nicht, das kannst du nicht.
Es geht nicht, das ist unmöglich.
Und das ist auch bei anderen Themen so, oder ist das jetzt einfach bei dem Kurdenkonflikt in Syrien?
Es ist schon sehr spezifisch, weil es einfach etwas ist, was mich die letzten 10 Jahre sehr intensiv begleitet hat.
Geht auch um Heimat? Also, geht es dann auch um Heimat?
Ja, also meine Heimat ist die Schweiz, also, da mache ich mir keine Illusionen, aber es ist natürlich auf eine Art eine romantisierte Heimat und eine ganz starke Verbindung mit den Menschen dort, oder? Wo irgendwie, es ist, natürlich Heimat ist es schon so, es ist definitiv eine Heimatthematik, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo eine Identität frage, wo ich irgendwie sagen muss. Aber klar, es ist natürlich die Komponenten, ist auf jeden Fall, ja.
Und wie willst du jetzt den freien Fall, wie könnte man denn den beenden, wenn was wäre? Das wäre dann der Wunsch oder eine Hoffnung, also, oder?
Ich habe gemerkt, dass wahnsinnig helfen tut, Solidarität von Menschen, die nicht davon betroffen sind. Das ist etwas, was ich gemerkt habe, wo wie Balsam wirkt. Das ist wirklich wahnsinnig. Also ich habe das auch auf Facebook mit irgendwelchen deutschen Leuten geschwätzt und gemacht und da. Und wenn jemand sagt, hey, sie verstehen, sie sehen den Konflikt. Das Schlimmste ist, dass man bist ganz alleine mit diesen Problemen.
Genau, das ist ja dann schwieriger, da damit umzugehen. Also du bist ja eigentlich im Prinzip gut eingebettet, oder? Also von dort her, also du kannst dich austauschen mit dem.
Das ist so, ja.
Also ich wünsche dir, dass es doch irgendwie Perspektive gibt, was man im Krieg eigentlich nie kann sagen. Und danke, dass du dich mitteilt hast. Einen schönen Abend. Ciao, Heval. Tschüss.
Ciao, schönen Abend. Ciao.
Wir reden zusammen miteinander. Reden wir darüber, was euch in freien Fall gebracht hat. Das kann wirklich jetzt in dem Sinn, wie das der Heval vorher gesagt hat, emotional sein. Das kann aber wirklich, dass man einem oben runtergeht ist, dass man fliegen tut. Das kann sein, weil sich ein schlimmes Ereignis bei euch aufgetan hat und der Boden sich aufgetan hat und ihr dort abgestürzt seid. Solche Geschichten interessieren mich. Leute da 0800 00 22 20. Und jetzt ist der John am Telefon. Das ist Barbara. Sorry, John.
Hallo Barbara.
Was war es bei dir, John, der dich zum Fall gebracht hat oder in freien Fall?
Bei mir war es Unachtsamkeit in den Ferien. Ich war auf einer Kreuzfahrt an diesem Tag zu Madeira. Dort bin ich eine Burg besichtigen. Ich bin ein leidenschaftlicher Fotograf. Ich fotografiere sehr gerne in den Bergen. Überall, wo ich bin, jeden Tag fotografiere ich.
Ja.
Und dann habe ich die Burg besichtigt, so beim zweiten Stock. Ich habe dort gemeint, ich könnte mich gegen eine Burgmauer lehnen, um die Position ein bisschen zu verändern. Und die war so gebaut, es hat so Zinnen, so recht tiefe Ausschnitte. Und ich bin eben so einem gestanden, so einem Ausschnitt. Ich habe gemeint, ich könnte mich gegen die Mauer lehnen, aber dort war keine Mauer. Und dann bin ich einen Moment später außerhalb dieser Mauer so auf einer schrägen Fläche gewesen. Das war ein Bild, das ich noch speichern konnte. Und das nächste Bild war schon, dass ich im freien Fall bin. Meine Beine habe ich so ein bisschen leicht geformt gesehen. Bin dann auf dem Rücken gelandet. Eigentlich ein Bruchteil von einer Sekunde, ja.
Ist es dir vorgekommen? Aber es ist wahrscheinlich länger gegangen, oder? Wie hoch?
Das Spielkasse ist sehr schnell
gegangen. Ja, wahrscheinlich, so vom Gefühl her.
Ja, es waren etwa 8 Meter, habe ich dann rekonstruiert. Ja. Also etwa, ja.
Also du bist hinterschi hast du dich anlehnen?
Ich glaube seitwärts, aber nachher bin ich eigentlich in Rückenlage, bin ich angekehrt.
Also über
genau,
das Dach.
Genau, bin ich aus dieser Mauer, quasi aus dieser Burgmauer rausgekehrt. Genau.
Mhm. Also du hast ein Bild erwähnt und so, und den Gedanken da dazu, hat es irgendwie Angst ausgelöst oder ist das gar nicht da gewesen?
Das ist interessant. Das hat mich selber eigentlich quasi hat mich noch frappant gedacht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt sterbe ich. Ich habe irgendwie schon gemerkt, es ist sehr bedrohlich. Aber ich hatte nicht Angst gehabt und ich hatte nicht so den Film gehabt, wo man den anderen, ja, dann nachher später in der Reha, habe ich einen getroffen, der mal beim Klettern so etwas erlebt hat. Mhm. Wirklich so einen Film, der aber eben ist, mit dem Leben davon kam.
Ja.
Das hatte ich nicht gehabt. Ich bin einfach, es ist wirklich sehr, sehr schnell gegangen und dann bin ich halt dort gelegen. Ich bin so vom zusammengelegten Gartenzaun bin ich dann gelandet.
Gartenzaun, also das heisst, es ist so drauf, oder? Also das hätte ja noch irgendwie durchbohren und oder? So einen Gartenzaun.
Genau, ja, nebendran hat sie so Pfosten gehabt, was sie mir aufspiessen oder so. Aber das ist wirklich so eine Rolle, so Material, so Plastikmaterial, das noch leicht gefedert hat. Das habe ich dann gespürt. Also, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Beziehungsweise, ich bin einfach in den Rücken gelegen.
Und du bist alleine dort? Oder hat es da noch Leute gehabt rundherum? Bist du allein auf dieser Burg gewesen, hat es Beobachterinnen und Beobachter?
Nein, ich bin mit meiner Frau zusammen, haben wir die Burg besichtigt.
Ja,
Für sie war es schlimmer gewesen als für mich, weil sie hat nicht Dach gesehen, sie hat nicht gesehen, was
unten ist.
Mit mir passiert ist. Sie hat einfach gehört, dass sie nach Luft schnappen, weil sie mir die Luft abgestellt hat, die Lunge zusammendrückt. Und sie hat dann gedacht, etwa die 2 Minuten, bis sie mich wieder gefunden hat sie gedacht, jetzt ist es passiert, jetzt ist er tot.
Sie ist dann oben runtergerannt, zu dir runtergerannt,
genau,
bist du dort
unten gewesen.
Bist du bei Bewusstsein gewesen oder hat es dir dermaßen alles so verschlagen, dass du gar nicht da gewesen bist? So?
Nein, ich bin immer voll bei Bewusstsein gewesen. Ich habe schon gemerkt, ich kann nicht aufstehen, es hat mir das Hüftgelenk, die rechte Hüfte hat es mir ausgerenkt.
Oh.
Also das war eigentlich so das dritte Bild gewesen. Nach dem Aufprall habe ich so an mich angeschaut und gesagt, links ist es gut. Und einfach das rechte Bein war so in der Mitte gewesen.
Mm.
Und die Hüftbreite ist einfach plötzlich noch, vielleicht meine Hüfte, was ist das, 60 cm, noch 40 cm oder so, plötzlich. Ja, das ist schon nachher, habe ich sofort probiert, habe ich gemerkt, ich kann die Finger bewegen, ich kann die Zehen bewegen, da bin ich schon zufrieden gewesen, also wo ich gemerkt es ist nicht eine Lähmung, zu diesem Zeitpunkt habe ich nichts gemerkt.
Und der Schmerz, der kommt ja glaube ich, auch nicht sofort, oder? Also du bist dann so unter Schock, dass du hast aber noch irgendwie funktioniert und hast geschaut über die Dings, aber der Schmerz ist erst später gekommen.
Das ist später gekommen, der erste Schmerz, den ich mich mal erinnere. Es waren dort noch so Hafenarbeiter, es war wirklich neben dem Hafen, in Madeira. Hafenarbeiter waren rum, die haben sofort alarmiert. Dann waren noch Touristen dort, es hat ein Restaurant nebenan, an die kann ich mich noch erinnern. Die haben da ein bisschen geschaut und haben gesagt, so kommt es, so passiert es. Mit dem Fotografieren haben sie so zueinander gedeutet, oder? Also die haben gesehen, was passiert ist. Oder warum?
Mhm.
Ja, und nachher der erste Schmerz war nachher, wo mich dort die Feuerwehr oder die Ambulanz hat geholt und ins Spital gebracht. Und das ist sie recht rassig gefahren. Auch in den Kurven habe ich sehr, sehr Schmerzen gehabt.
Was hast du denn nachher alles gebrochen gehabt? Also, wir haben die ausgekugelte Hüfte.
Genau, die Hüfte ausgerenkt und gebrochen. Und wie sich dann herausgestellt, was sie sich angeschaut mit dem Computertomograph, ist, dass ein Halswirbel gesprochen war.
Auf welcher Höhe?
Der zweite Halswirbel, also geht wirklich unmittelbar unter dem Kopf. Also mir ist eigentlich sofort, oder ja, mir ist dann bewusst gewesen, das ist eigentlich das, was mich sehr, sehr beschäftigt. Ich hätte können Tetraplegiker werden dort.
Ja.
Oder ich könnte tot sein. Oder ich könnte eine Hirnverletzung haben. Das wäre alles, wäre alles drinnen gelegen, in Anführungszeichen. Ja.
Was heisst das, wenn du es jetzt so erzählst? Also, das hätte ich können sein, ich hätte können tot sein, Tetraplegiker. Was heisst das, wenn du das so sagst? Also irgendwie... Ist das
für mich ist eigentlich
schmerzhaft, immer noch so das zu sagen, also irgendwie, es hätte
nein,
auch
im Gegenteil. Im Gegenteil, es ist noch eigenartig. Ich habe schon von Anfang an eigentlich, vor ein paar Wochen bin ich wieder dort gewesen, bin das nochmal anschauen. Und da hat sich mal so das Gefühl eingestellt, im Sinn von, warum hat das müssen passieren, weil es hat dann sonst noch einiges ausgelöst in meinem Leben. Aber ich habe eigentlich die ganze Zeit, schon gleich nach dem Unfall, ich bin einfach sehr, sehr dankbar gewesen, dass ich lebe.
Mhm.
Und ja, auch wenn ich am Anfang überhaupt nicht mehr laufen konnte, nichts. Es war ein langer Prozess gewesen, aber ich bin wirklich, das dominierende Gefühl war die Dankbarkeit dafür, dass ich das Leben habe, dass geschaut wird, medizinisch, ja.
Wie lange ist es denn gegangen, bis du wieder einigermaßen auf den Beinen bist? Also das ist ja mal das Körperliche, dann ist ja nachher auch noch ganz, also der seelische Teil, oder? Der wird ja auch verletzt in so einer Situation. Also man merkt, wie schnell das es geht und wie schnell das könnte zu Ende sein. Also die Seele ist ja da auch irgendwo beteiligt, oder?
Ja.
Wie lange ist
es gegangen? Das ist der
Heilungsprozess für beides.
Der Heilungsprozess für den Körper ist schon sehr, sehr. Das ist schon eine lange Geschichte gewesen. Ich bin dann von der Rega heimgeflogen worden, 2 Tage später, und er in Bern operiert worden, dann in die Reha, 5 Wochen ungefähr.
Mhm.
Ja, die seelische Verarbeitung, das hat eigentlich schon jetzt, als ich vor ein paar Wochen nochmal dort unten war, wo ich dort nachher auch aus dem Austrittsbericht gewusst, wer das mich behandelt hat dort. Und dann bin ich in dem Spital dort die Leute besuchen und ein gutes Kilo Schweizer Schocke gebracht und ein Spotty-Häftchen gemacht vom ganzen Ereignis und habe mich einfach nochmal bedankt bei ihnen. Und das ist so für mich noch ein wesentlicher Schritt gewesen für das zu verarbeiten, einfach als Ausdruck von meiner
Dankbarkeit
den Leuten gegenüber, aber auch sonst bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich darf leben.
Jetzt nehme ich an, dass du mir jetzt in dem Fall nicht, weil du bist so ein bisschen ausweichend, also dort, es hat sich noch viel anderes durch das verändert, oder? Also ich weiß nicht, ob du willst darüber reden noch über das. Also hat sich dann auch beruflich etwas verändert? Ich weiß nicht, was du von Beruf bist.
Ich arbeite in der Informatik beruflich.
Hat sich
beruflich nicht. Nein, es heisst sich beziehungsmässig haben sich noch ein paar Fragen akzentuiert durch den Unfall. Das ist so, und vielleicht auch ein paar so Grundsatzfragen, was mache ich mit meinem Leben?
Dass man sich das nochmal ganz genau überlegt. Und etwas anderes, was mich noch interessiert, ist, du hast gesagt, ich bin ein leidenschaftlicher Fotograf. Wann hast du dein allererste Bild nachher wieder? Ich meine, nicht du dich selber jetzt fotografiert, aber vielleicht jetzt in den Bergen oder so. Wann hast du das wieder gemacht und ist jetzt eine besondere Vorsicht dahinter, weil es ja die Geschichte gibt da dazu mit dem Sturz?
Ja. Ja, schon vorher bin ich vorsichtiger geworden. Es ist noch interessant, bei dieser Burg weiter unten habe ich Bilder gemacht, wo ich so ein bisschen auf die Felsen rausgestanden bin. Und dort ist es mir, dort habe ich wirklich sehr, sehr bewusst dann, gerade unmittelbar vor einem Unfall, sehr bewusst meine Position gewählt und vorsichtig fotografiert. Aber dann oben in diesen Burgmauern habe ich mich sicher gefühlt. Und mir war einfach bewusst, ich muss einfach in jedem Moment, auch wenn ich mich vielleicht sicher fühle, wirklich schauen, wo das ich herstehe. Und
genau, zu deiner Frage dann, schon. Ja, man schaut ja dann einfach mit dem, oder? Also mit dem Fotoapparat schaut man dann dort an. Und das, was hinten dran ist, das sieht man dann nicht wirklich. Man hat es vielleicht noch im Kopf und dann macht man einen Schritt retour. Dann ist es dann schon. Ja.
Ja, also ich habe sehr klein wieder anfangen zu fotografieren. Das eine der beiden Objektive ist kaputt gegangen, das andere hat noch funktioniert. Das habe ich schon im Spital zu Bern wieder ausprobiert. Hat funktioniert so Und auch in der Reha habe ich sehr viele, sehr schöne Bilder können machen, aber ich habe natürlich eben eine Woche lang gebraucht, bis ich überhaupt wieder konnte. Ich bin erst ab 5 Wochen bin ich im Rollstuhl gewesen. Auch das war sehr, sehr interessante Erfahrung für mich. Mal so unterwegs zu sein.
Wo andere das Leben lang sind, oder?
Genau.
Gut, jetzt hast du dich also wieder zurückgefunden in das Leben und ich danke dir, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen. Und
gerne.
Ich wünsche dir,
danke dir vielmals.
Viel Glück im Leben und kein Sturz mehr, kann man dann so sagen, gell?
Ja, danke.
Merci. Mach's gut. Ciao, John.
Du
tschüss.
Auch, merci. Tschüss. Ciao. Ciao, Barbara. Tschüss.
Wir machen gerade weiter mit dem Jamin, der Sparparade. Salut, Jamin.
Hallo.
Jamin, was willst du mir für einen Fall erzählen, wo du im freien Fall warst von dieser Situation? Was war es bei dir?
Ich hatte jetzt 3 Jahre lang eine Klage bis Januar 17, 18, als ich den Prozess hatte. Ich musste 6 Wochen in U-Haft, nicht einmal vorbestraft und nicht im 15. Und dort hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin im freien Fall.
Was ist passiert denn, dass du überhaupt in U-Haft gekommen bist?
Mich hat Frau angezeigt.
Wegen was?
Wegen Vergewaltigung.
Und da hat es ja nachher einen Prozess gegeben, nehme ich an. Muss jetzt das zuerst abhandeln? Was ist denn bei dem Prozess? Wir können nachher über den Fall reden, das nimmt mich einfach Wunder. Ja. Was ist bei dem Prozess rausgekommen?
Sie haben mich komplett freigesprochen.
Wie ist sie denn darauf gekommen, dass sie dich anzeigen könnte wegen Vergewaltigung?
Also das ist irgendwie, ich weiß es nicht, ich würde es jetzt mal emotional als Rachegefühl bezeichnen. Sie hat sich rächen. Ich habe mit ihrer Mutter geredet, nachdem sie mir so ein bisschen familiäre Geschichten erzählt hat, oder?
Also du bist in einer Beziehung gestanden zu dieser Frau. Es war nicht irgendeine Frau, sondern du hast die Frau gekannt.
Nicht gut, ja.
Nicht gut? Ja.
Nein.
Also sie hat dich, du bist da irgendwie verwickelt worden in etwas.
Ja, genau.
Und dann ist also irgendwann am Morgen oder weiss ich wann, ist die Polizei bei dir aufgetaucht.
Ja, genau. Am Nachmittag in Zivil sind sie gekommen, ja.
Und wo bist du gsi dort?
Also einfach zu Hause.
Ja. Dann haben sie was gesagt zu dir?
Sie haben gesagt, da ist ein Befehl vom Staatsanwalt, wir nehmen dich jetzt mit, du musst einfach noch unterschreiben und so. Sie waren das Dritte und sie haben gesagt, sie glauben zwar die Geschichte auch nicht, aber sie müssen jetzt mal so handeln und sie führen mich auf Locarno, auf der Polizeiposten.
Und dort ist was passiert auf dem Polizeiposten?
Also dort habe ich den sogenannten Anwalt von der ersten Stunde gehabt, Avvocato della prima ora, oder?
Ja.
Und das ist mein Pflichtverteidiger geworden und jetzt auch mein Vertrauensanwalt, oder? Und dann haben sie mich mal verhört und das ist auch schon die Anwältin, die Pflichtverteidigerin von ihr, dort war. Das ist ziemlich lang gegangen. Und dann haben sie mich nachher auf Lugano gebracht, in die Staatsanwaltschaft. Und dort habe ich die erste Nacht verbracht in der neuen europäische Menschenrechtskonvention kompatible Zellen, oder? Was schön vergrößert haben und mit auch einem Fenster, wo ein bisschen Licht reinkommen ist und so.
Was hat das geheißen für dich?
Also die erste Nacht habe ich gefunden, gut, okay, dann rede ich nochmal am nächsten Tag und so.
Sie haben also immer, du hast immer das Gefühl gehabt, du kommst da wieder raus, weil ich bin Kämpfergewaltiger, ich habe das nicht gemacht.
Nein, es war auch nichts rum.
Ja.
Es war wirklich nichts rum. Eine reine Erfindung, oder?
Mhm.
Ja, und ich hatte einfach das Gefühl, eben jetzt die erste Nacht, das geht jetzt noch und so, aber ich habe nicht gehofft, dass sie jetzt wirklich dann auch noch mich lang in U-Haft würden nehmen, weil ich bin ja nicht voll bestraft, oder?
Ja.
Auch heute noch nicht. Und eben dann haben sie mir also 6 Wochen lang reingenommen und einfach, ich habe dann mal keinen Rekurs gemacht gegen das, um meinen guten Willen zu zeigen und der Staatsanwalt hat das dann auch gewürdigt, oder? Aber eben, dann habe ich einfach 23 Stunden können drinnen hocken, jeden Tag, oder?
Genau. Was heisst das, wenn einem die Freiheit entzogen wird? Du hast das am eigenen Leib jetzt erfahren, 6 Wochen lang. Was heisst das? Also, neben dem, dass man kämpft dafür, dass das irgendwie nicht so rauskommt und so. Aber jetzt ganz persönlich für dich, was hat das geheissen?
Also ich habe es einfach noch gekannt von der Psychiatrie nach dem Gymi, wo ich auch mal drin war, per fürsorglichen Freiheitsentzug,
ja,
oder?
Ja, wo man die Freiheit dir genommen hat, genau. Also hat dich das an das erinnert, so, dass einfach jetzt bin ich da eingeschlossen, jetzt weiss ich irgendwie...
Genau. Ja, und man ist in der Hand von anderen Leuten und vor allem auch eben dann... Dann vom Staat, ja, oder? Ich meine, der Staat muss ja dann schauen und so. Also sagen wir mal, das Gefühl, das ich hatte, geistig, ist wie das von den geschlossenen Räumen, oder? Mhm. Also, als ich dann aus der Haft rausgekommen bin, war es mir schwindelig. Oder?
Mhm.
Ich konnte zwar noch gerade laufen und so, aber das ist einfach das Gefühl. Und ich habe das alles... einfach eben auch schon von der Psychiatrie früher kennt, wo ich einmal monatelang drin war.
Ja.
Auch eigentlich für nichts, aber gut.
Und nachher kommst du so raus in die Freiheit und kannst dich wie einen Moment lang gar nicht orientieren an das, oder?
Genau. Einfach wieder den Himmel über dem Kopf alles. Und überhaupt kannst du auch wieder sagen, gut, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, kannst dich bewegen, oder?
Und was ist, also, wenn du sagst, eben, da bin ich wirklich im freien Fall gewesen. Also du hast einerseits müssen kämpfen, quasi eben so in diesen geschlossenen Räumen sein, andererseits mit dem Vorwurf, oder, wo da rum war, wo man untersucht hat, wo man, wenn man 6 Wochen ja drin ist, dann glaubt, also nehme ich jetzt mal an, dann glaubt einem ja jemand nicht, sonst wären wir ja nicht 6 Wochen dort.
Also sagen wir so, es ist einfach die erste Zeit, wo man beantragt hat, der Staatsanwalt sind die 6 Wochen gewesen, gesagt, um auch sicherstellen, dass sie mich dann nochmal psychiatrisch begutachtet, wo ich drin bin und so, oder?
Mhm.
Die haben dann auch den IQ-Test gemacht, alles mögliche, Rorschach und so weiter, oder? Also,
Wer ist da zu dir gestanden in dieser Zeit? Also, jetzt muss ich schnell schauen, du bist jetzt 32, gell? Kann ich da ablesen vom Computer. Das war vor 3 Jahren, oder?
Ja, genau, ja.
Vor 3 Jahren. Und wer hat zu dir gehabt, wo du da in diesem freien Fall gewesen bist? Also, wo du gemerkt hast, jetzt löst sich eigentlich alles auf, oder? Bei mir selber?
Ja, Nart, schon. Ja, gut, also... Der Anwalt war rum, oder?
Eltern?
Meine Eltern natürlich schon. Also, auch mein Vater ist von Zürich gekommen, mich mal besuchen und so. Und auch meine Schwestern von der Deutschschweiz, die studiert haben, oder? Meine Mutter auch, sie lebt ja auch im Tessin, oder?
Was hat denn das, was hat das alles mit dir gemacht? Also du bist ja dann eben freigesprochen worden.
Ja.
Vollumfänglich, ja, hast du gesehen. Was hat das mit dir, was hat das hinterlassen?
Jetzt habe ich einfach eine Narbe, weil, einfach im Sinn von jetzt nicht im Psychologischen und all das, sondern der Richter hat mir eine Mitschuld gegeben, hat gesagt, ich hätte nicht zugegeben, dass Geschlechtsverkehr einvernehmlich stattgefunden hat, und er gibt mir als Entschädigung nur 5 statt 43 Tagessätze.
Also jetzt, das sind doch, weil du was nicht zugegeben hast?
Dass ich Sex gehabt hätte.
Das hast du nicht gesagt?
Sie haben mich ja gefragt, ich habe von Anfang an gesagt, nein, es stimmt nicht, weil es ist ja nicht wahr gewesen, oder?
Und
sie haben
die
Narbe gefunden im Spital bei ihr und so. Oder? Sie haben sie ja gründlich untersucht. Und sie hat dann auch, um das noch decken, hat sie noch erzählt, ich habe mit einem Präservativ Gewalt ausgeübt, oder? Mhm. Ja.
Also alles in allem, was mich einfach interessiert, eben die Narben, du sagst jetzt, Narben sind also nicht emotional, sondern also auch nicht psychisch in dem Fall sind die Narben da. Aber gleich, was macht so etwas, wenn man unschuldig eingesperrt ist und sich nachher
eben, ich komme nicht einmal von der Tagessätze da rüber, wo ich ein Anrecht habe, wenn ich vollkommen freigesprochen werde, dann muss jeden Tag freigesprochen werden. Und der Richter hat auch noch mir die Schuld gegeben, dass es 3 Jahre gedauert hat. Wir haben da im Tessin ein ziemliches Problem mit der Justiz. Und ich habe das jetzt eben gesehen als ursprünglich Zürcher. Und ich lebe jetzt zwar seit über 20 Jahren da, aber ich merke einfach, es ist wirklich auch... eben politisch ziemlich brisant, oder?
Also ich will, weißt, weil ich ja das jetzt nicht kontrollieren kann, ich will lieber bei dir bleiben, was es bei dir gemacht hat. Einfach jetzt noch als Schluss von unserem Gespräch. Was hat das hinterlassen, eben, dass man dir die Freiheit genommen hat, dass man dich in U-Haft gesetzt hat, dass man dir...
Ja, es hat einfach bei mir jetzt etwas ausgelöst, dass ich einfach sowieso bei Frauen generell muss ganz vorsichtig werden. Wenn man nichts zu befürchten hätte, aber eben wenn einem so Geschichten anvertraut werden, wo man aber nicht weiss, hätten die Frauen jetzt wirklich früher einen Missbrauch erlebt und so, und wenn ja, auch noch in der eigenen Familie oder nicht, da hat man eben die Mutter von ihr nicht die Wahrheit erzählt, und das ist eben dann alles rausgekommen am Schluss. Ja. Sie haben dann noch Sachen gefunden aus den 70er Jahren, wo die Mutter mit der Tochter eben schon ein Problem hatte, weil die Frau, die mich angezeigt hat, die ist jetzt 57.
Und du 31, oder? 33, genau,
32.
32. Okay. Wir lassen es jetzt einfach mal da stehen und so. Du hast jetzt deine Geschichte mir erzählt, und ich danke dir auch, dass du angerufen hast. Und ich wünsche dir einfach, dass die Narben irgendwo auch wieder zuwachsen können.
Ja, also ich sehe es schon so, aber eben das Problem ist, da sind einfach noch Sachen, da muss ich auf den Richter raten, weil ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, dass
Richter mir sagt, das müssen wir jetzt außerhalb eben von dieser Sendung machen, weil ich will ja mit dir ganz persönlich reden, und wie gesagt, ich kann es ja nicht irgendwie jetzt gerade sofort nachrecherchieren. Auf jeden Fall wünsche dir alles Gute.
Also der Sinofernsehen hat berichtet.
Kann man alles nachschauen. Jamin, danke vielmals. Danke, und eine gute Nacht. Tschüss. Ciao. So, jetzt muss ich einen Zettel dafür nehmen. Zuerst. Moment. Jetzt müsste man mir noch etwas vom Ohr nehmen, weil ich höre da ganz viele Sachen auf dem Ohr. Genau. Super. Klappt. Also, ich will nämlich noch einen Hinweis machen auf die nächste Sendung. Und zwar ist man manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man ist vielleicht gerade dort, wo ein Unglück passiert ist, und kann gerade sofort helfen. Oder man geht an dem Abend eben gleich noch an das Konzert, wo man eigentlich nicht hätte hingehen wollen, trifft dort jemanden, verliebt sich. Oder man ist zum Beispiel auch einfach aus dem Haus gegangen, hat irgendwo ein komisches Gefühl, geht zurück in das Haus und schmeckt etwas und sieht, dass es brennt und hat damit den Brand verhindern. Wann sind ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen? Das interessiert mich in einer Woche. Und wie immer habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch zu melden mit einem E-Mail an nachtwache@srf.ch. Oder ruft doch jetzt gerade noch an bis am 1 0800 00 22 20. Das also am nächsten Dienstag. Und wir machen jetzt noch weiter mit dem Guy. Das ist Barbara. Sali Guy.
Hallo Mama, grüß dich, Guy. Ja.
Guy, was war es bei dir, wo dich in freien Fall versetzt hat?
Also das ist ja so, ich war das erste Mal Manager, 5 Jahre in einer Firma,
ja,
wo Frankiermaschinen und Kuvertiermaschinen vertreibt in der ganzen Schweiz.
Ja.
Die Firma habe ich verloren und ich bin in einer anderen Firma, in Konkurrenz, oder Wallisellen, die auch Frankier- und Kuvertiermaschinen dort vertrieben, in der ganzen Schweiz.
Ja.
In der ersten Firma habe ich 14 Techniker unter mir gehabt. In der zweiten Firma habe ich 16 Techniker gehabt in der ganzen Schweiz.
Mhm.
4 Frauen im Helpdesk und eine Disponentin.
Jawohl. Ich muss extrem gut zuhören, damit ich dich überhaupt richtig verstehe. Du musst, glaube ich, ein bisschen langsamer oder das Telefon langsamer reden oder das Telefon ein bisschen weg vom Mund, damit ich dich besser verstehen kann.
Ist das nicht besser oder so?
Ja, wir schauen mal. Also, dann ist was passiert?
Dann, nach 2,5 Jahren in meiner Firma, bin ich immer müde gewesen, oder?
Ja.
Ich bin manchmal vor der Tastatur geschlafen und so weiter. Und der CEO hat mich dreimal verwirrt und gesagt, geht das gut nicht, oder? Kannst du machen, wenn es dir besser geht, kommst du wieder zurück, oder?
Ja.
Und dann bin ich zum Arzt. Und gesagt, oh, da ist etwas nicht gut. Ne? Ich organisiere ein Computertomogramm.
Ja.
Da bin ich auf Aarau, im Kantonsspital und dann MRT, Magnetresonanz. Imaging, oder?
Ja.
Und die haben einen Tumor im Kopf festgestellt.
Mhm. Das ist dann. Oder? Kannst du mir sagen, Guy, wie hat man dir denn das mitteilt? Also, die ja dann das MRI machen, die sehen das schon. Sagen die einem das schon oder geht das nachher zurück an den Arzt?
Das geht zum Arzt zurück, oder? Und ich weiß noch, wo er mir das gesagt hat, oder? Habe ich gefragt, wie lange habe ich noch zum Leben? Und dann hat er gesagt, Moment. Zuerst einmal schauen, was das für ein Tumor ist, oder?
Mhm.
Und eine Woche später bin ich zum Arzt und ich sage, Xander, da haben da ihre Angst gehabt und sonst, oder? Weil der Tumor ist gutartig.
Ah!
Und dann bin ich ins Spital. Ich bin 8 Monate im Spital gelegen.
Ja.
Nur gelegen im Bett, oder? Und
Am
80. Monat bin ich in Rehabilitation auf Riefalde im Spital.
Und das hat dich dann, das hat so den freien Fall von dir ausgelöst, oder was?
Nein, noch nicht.
Weißt du, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben nur noch etwa 3,5 Minuten. 3 Minuten. Komm, erzähl vom freien Fall.
Wo ich raus bin vom Spital, habe ich zuerst Krankentaggeld bekommen, oder? Von der Versicherung.
Mhm.
Und noch letztes Jahr, am 24. April, habe ich nur noch 24 Tage bekommen. Und noch hat dann ich am Sozialdienst geklopfen. Mhm. Und die haben mir zuerst 1500 Franken gegeben, im Monat. Oder? Mhm. Und ich habe gesagt, das langt mir nicht. Dann haben sie gesagt, ja, hey, das ist kantonal geregelt, das können wir nicht machen,
ja,
oder?
Ja.
Ich sagte, ja, wie soll ich leben, oder? Ich sagte, wir müssen lieber sparen.
Ja.
Und das war der freie Fall, oder? Als ich Manager gesehen bin, habe ich so gut verdient, oder?
Hast du denn können mit diesen 1500 Franken? Das ist ja unter dem Existenzminimum, da kommt man ja dann Ergänzungsleistungen über, oder?
Nein, das habe ich nicht bekommen, oder? Dann habe ich IV bekommen und da gehe ich 1957 97 Franken.
Ja.
Plus noch 2733 Franken, ja, von der Pensionskasse momentan. Ja. Ja.
Also das macht und, dann knapp so 3.500, oder?
Ja, 4.600.
Ja, 4.000. Und das ist jetzt für dich, also das ist jetzt für dich ganz schwierig. Und damit bist du so weh, hat man dir so quasi das Loch aufgemacht, wo du dort runtergesehst oder sogar runtergehst?
Ja, genau. Ja, ja, genau. Weil ich habe seit 4 Jahren keine Ferien mehr gemacht, oder? Also Ferien weg, irgendwie in einem Land oder so, oder? Ich bin angewiesen auf jeden Franken, oder? Man muss schauen. Letztes Jahr im Januar, wo ich den Sozialdienst angefordert habe, habe ich 24.000 Franken Schulden gehabt, oder? Steuern und so weiter, oder?
Mhm. Also das hat im Prinzip, der Hirntumor hat dein ganze Leben durcheinander gebracht. Und darum bist du nachher dann auch eben in die Situation gekommen, wo es dir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfassen tut, was du erzählt hast, oder?
Ja, genau, ganz genau.
Also gut, und du hörst, hinten dran läuft ja schon wieder Musik. Jetzt wünsche ich dir, dass du aus dem rauskommst und dass es dir dann irgendwann wieder besser geht.
Und ich danke dir. Ja, das fand
mach's
ich
gut. Mach's gut. Ciao, ja, Guy. Tschüss.
Guten Abend, Barbara.
Ciao, Guy. Tschüss. Das war es zum freien Fall. Und ihr erzählt mir das nächste Mal, wenn ihr zur richtigen Zeit nicht am falschen Ort, sondern am richtigen Ort gewesen sind und habt vielleicht dank dem jemanden kennengelernt oder ihr habt etwas können verhindern, weil ihr dort gewesen sind zur richtigen Zeit. Das ist das, was mich in einer Woche interessiert. Jetzt habt ihr also ganz lange zu überlegen, 7 Tage, 7 Nächte und dann nachher könnt ihr anrufen wieder in einer Woche. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.